Seine Erzählungen betrachtet er als Reaktionen auf eine bedrückende, herausfordernde Gegenwart, auf eine Zeit voller Verheerungen, voller Gewalt und Konflikte. Edgar Keret, einer der bekanntesten Schriftsteller aus Israel. Sein jüngster Storyband, Starke Meinung zu brennenden Themen, beschäftigt uns in dieser Buchgefühlausgabe. Willkommen, sagt Nils Beintger.
For me, I think writing a story is very much like dreaming or surfing.
Für mich gleicht das Schreiben einer Story dem Träumen oder Surfen. Die Idee dabei: Du gibst ein gewisses Maß an Kontrolle auf, um Orte zu entdecken oder zu erreichen, die du sonst nicht erreichen würdest. Beim Schreiben einer Story ist es für mich nicht entscheidend, zu wissen, worum es geht. Wenn ich das weiß, wäre das Schreiben eine lästige Pflicht.
If I know what the story is about, I think that writing it feels like executing a chore.
Es geht vielmehr darum, sich zu verlieren und etwas in der Geschichte zu finden. Wenn das gelingt, dann gibt es der Leserin oder dem Leser die Möglichkeit, in der Erzählung Halt zu finden, zusammen mit dem Autor und auch Verständnis. Der Schriftsteller ist kein Reiseführer mit einem Regenschirm, der sagt, das hier ist wichtig. Vielmehr geht es darum, dass sich der Autor und der Leser gemeinsam in der Story verlieren. Und dass sie beide gemeinsam nach einem Ausweg aus dem Text suchen.
Du stehst auf dem Gehsteig, draußen, vor deinem Haus, und die Soldaten, die dich hinaus begleitet haben, geben dir zu verstehen, dass du dich in Bewegung setzen sollst. Also gehst du los. Aber du weißt nicht, wohin genau. Du suchst in deinem Handy nach etwas, das dir helfen würde, dich zurechtzufinden. Frühere Verabredungen, verpasste Anrufe, Adressen in deinem Verzeichnis. Auf der Straße bist du von Menschen umgeben, die hin und her laufen, zum Teil echt panisch wirken.
Edgar Keret, geboren 1967 in Israel, gehört zu den bekanntesten Schriftstellern des Landes. Er schreibt Prosa, ebenso Comics und Drehbücher für Fernsehfilme. Und eine literarische Form schätzt er besonders: die Story, die Kurzgeschichte oder in seinem Fall auch die Kürzestgeschichte. Edgar Keret vollbringt immer wieder das Wunder, auf gerade zwei Seiten eine große Handlung zu entfalten. Und er liebt surreale, magische Plots, darunter Erkundungen in der Ewigkeit nach dem Tod eines Menschen. Der jüngste Prosaband trägt den Titel »Starke Meinung zu brennenden Themen«. Im hebräischen Original heißt er »Autokorrektur«. Er ist wie ein Album voller starker Musik, mal Punk, mal Indie, mal ganz leise zart. Die hier gesammelten Kurzgeschichten kreisen um die großen Fragen des Lebens und auch darum, wie es gelingen kann, Tag für Tag in einer Welt und Zeit wie dieser zu bestehen und zu überleben. Das Interview für den Podcast Buchgefühl entstand einige Tage vor dem Beginn des Krieges zwischen Israel und Iran. Ich habe Edgar Keret zunächst gefragt, was ihn an diesem Thema, dem Leben und Überleben, interessiert.
I think that there is something about these story collections that it's almost like exercises on how to stay human in inhuman times.
Man kann diese Stories immer wieder auch als Übungen bezeichnen, als Übungen, menschlich zu bleiben in einer unmenschlichen Zeit. In jeder Kurzgeschichte geraten die Figuren in eine Situation, in der sie ihre Menschlichkeit verlieren können. Am Ende können sie scheitern, sich und andere betrügen oder auch sterben. Trotzdem bewahren sie sich etwas von sich selbst. Von allen meinen Büchern spiegelt dieses wohl am meisten den Zeitgeist. Denn in dieser Epoche gibt es so viel Radikalität. Wenn du über persönliche Beziehungen schreibst, über Reisen, über Technik und anderes, spürst du stets, du stehst auf schwankendem Boden. Nichts, so scheint es, ist stabil.
Ist es denn gerade wegen dieser Instabilität umso wichtiger, über Menschlichkeit nachzudenken?
Yes, I think that our feeling is all the time that we're being threatened by each other.
Das Gefühl der gegenseitigen Bedrohung nimmt beständig zu. Die Russen, die westliche Welt, der Osten, Trump. Und gleichzeitig verändern auch wir Menschen uns auf einer mentalen Ebene. Wir werden immer passiver, immer fügsamer. Meinen Studierenden an der Uni sage ich gerne, eine Story ist die Summe der Entscheidungen, die die Hauptfigur trifft. Hätte Dostojewskis Raskolnikow gesagt, ich werde die alte Frau nicht ermorden, ich kaufe mir lieber eine Portion Eis, dann würde der Roman Verbrechen und Eis heißen, nicht Verbrechen und Strafe.
I feel that very much our identity is defined by the decisions that we make.
Unsere Identität wird sehr durch unsere persönlichen Entscheidungen bestimmt. Und in der Gegenwart überlassen wir die meisten unserer Entscheidungen den Algorithmen und der Technologie. Das lässt uns passiv werden. Früher haben wir, Sie und ich, entschieden, welchen Film wir sehen wollen. Heute wählt Instagram für uns aus, welche süße Kätzchen wir als nächstes auf dem Bildschirm betrachten. Wir treffen die Entscheidungen nicht mehr selbst. Und darum geht es im Storyband Autokorrektur. Entscheidungen zu treffen in einer Welt, in der uns ständig gesagt wird, entspann dich, du musst nicht mehr nachdenken, das erledigen wir für dich. Das ist das Hauptthema.
Edgar Keret, es gibt zum Beispiel die ganz kurze Erzählung, das Leben, eine angebrachte Enthüllung. Da heißt es am Anfang, Leben ist das Einfachste der Welt. Und dann sinngemäß, du wirst geboren, plumpst heraus aus dem Mutterleib, musst atmen, einatmen und ausatmen, das ist es. Das Überleben dagegen, Tag für Tag, ist so viel schwerer und der Tod ist eine Tatsache. Er kommt, danach ist Stille. In manchen ihrer Texte fragen sie, was kommt denn danach? Was hat es zum Beispiel mit der mesopotamischen Hölle auf sich, in der die Verstorbenen jedes Wort nur einmal aussprechen dürfen und sprachlos werden? Oder was ist, wenn Toms Großvater als Eichhörnchen wiedergeboren wird? Was interessiert sie an der Frage, was passiert, wenn wir gestorben sind?
Wenn du über ein System schreiben willst, ist es vermutlich am besten, von außen darauf zu schauen. Wenn ich zum Beispiel die Architektur einer Schule verstehen möchte, dann blicke ich am besten von außen auf sie. Und wenn man über das Leben schreiben will, ist der Tod immer wieder ein guter Blickwinkel. Egal, ob es jetzt eine Auferstehung gibt oder nicht. Wenn das Leben zu Ende ist, hat man eine gute Position, um über das Leben nachzudenken. Viele meiner Figuren sterben, werden wiedergeboren, in die Hölle geschickt oder in den Himmel. Das ist aber alles nur ein Vorwand, um über die Welt und über unser Leben zu sprechen.
Das sieht man unter anderem in der Story Genesis Kapitel 0, eine der Erzählungen von Edgar Keret, die wir vorstellen wollen im Podcast Buchgefühl. Auch sie beschäftigt sich mit der Frage, was kommt, wenn wir gehen müssen. Es geht um eine Familie in Israel, um einen Mann, der einen Unfall hat und danach an großen Schmerzen leidet. Er sucht dann einen kuriosen Heiler auf, wird gesund, dann leidet er an großer Langeweile, dann will er mit Ruti, seiner Frau, ein Kind bekommen und die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Edgar Keret, wie finden Sie einen solchen Stoff? Oder findet ein Stoff vielleicht auch Sie als Autor?
Yes, I often tell my students that for me, a story is like a horse.
Meinen Studierenden sage ich gerne, eine Geschichte ist wie ein Pferd. Sie ist nicht wie eine Schaufel, wie ein Werkzeug, das man ständig voll und ganz kontrollieren kann. Sie ist wie eine Partnerin. Wenn du auf einem Pferd sitzt, weißt du, dass du nach Westen reiten willst. Aber wenn das Pferd eine Pause machen möchte, einen Umweg nimmt oder sich gar nicht bewegt, musst du darauf hören.
When I write, I let something in my unconscious say, lead me.
Beim Schreiben lasse ich mich von meinem Unterbewusstsein führen. Es entfaltet sich in der Story. In Genesis Kapitel 0 bewegen sich die Figuren von einer Herausforderung zur nächsten, von einem Schmerz zum nächsten. Aber eigentlich suchen sie eine Art Licht. In der Story wird immer wieder angedeutet, dieses Licht ist greifbar. Die Figuren können es sich vorstellen und fast mit den Händen greifen. Wenn sie Glück haben, kriegen sie es zu fassen.
Eine Erzählung ist wie ein Pferd. Der israelische Schriftsteller Edgar Keret im Gespräch über sein Buch »Starke Meinung zu brennenden Themen«. In einer gemeinsamen Produktion von HR, MDR und NDR ist ein Hörbuch entstanden, gelesen von den Schauspielern Jens Harzer, Peter Jordan und Torben Kessler und zu finden in der ARD-Audiothek. Hier die Erzählung Genesis, Kapitel 0. Jens Harzer liest Edgar Keret.
Nach dem Unfall wurde alles zu Schmerz. Schmerz, wenn er morgen im Café in der Schlange stand, Schmerz auf der Arbeit, Schmerz bei der Physiotherapie im obersten Stockwerk der Poliklinik im Süden der Stadt mit dem stinkenden Aufzug. Aber dann erzählte ihm ein Freund von einem alternativen Therapeuten, der aus dem Kaukasus nach Israel eingewandert war, in Bat Yam wohnte und mit Energien heilte. Dieser Heiler, berichtete ihm sein Freund, war total verrückt. Er schwitzte und redete während der Behandlung mit sich selbst, tropfte und knurrte dabei wie ein gefangenes Tier. Aber er erledigte, zumindest laut dem Freund, seine Arbeit. Ganz ehrlich? Als jemand mit einem Studienabschluss in Industrial Engineering and Management von der Ben-Gurion-Universität im Negev, glaubte er nicht wirklich an alternative Heilmethoden. Doch als promovierter Schmerzabsolvent der Akademie des Lebens war er bereit, alles auszuprobieren. Einmal in der Woche fuhr ihn Ruti zu Sarman, wie der schweißtropfende Kaukasier aus Bat Yam hieß, und nachdem dieser Sarman 4-5 Mal über ihm geknurrt und geschwitzt hatte, verschwand der Schmerz ganz einfach. Nach seiner Heilung wurde alles zu Langeweile. Langeweile im Café, Langeweile auf der Arbeit, Langeweile am Swimmingpool, im Erholungsurlaub in Eilat, Langeweile bei den Freitagabendessen mit seinen Freunden. Irgendwann sagte Ruti zu ihm, dass es so nicht mehr weitergehen könne, dass er etwas dagegen tun müsse, in eine Therapie gehen, Bücher lesen, kochen lernen oder surfen, egal was, nur aus dieser Lähmung rauskommen. Etwas an diesem Gespräch, etwas in Rutis alles durchdringendem Röntgenblick, an ihrer Anteilnahme, an der Art, wie sie mit zugeschnürtem Hals redete, veranlasste ihn, sich ändern und wieder fühlen zu wollen. »Ich will ein Kind«, sagte er. »Ich möchte, dass wir ein Kind bekommen. Blond, schlank, groß, privilegiert. Ich will, dass wir es in einem aus Schweden importierten Designer-Kinderwagen durchs Einkaufszentrum schieben und dass alle möglichen Leute stehen bleiben und sagen, dass es mehr wie du aussieht oder wie ich«, oder was auch immer für wirre Gedanken ihnen durch den Kopf gehen, und dass wir lachen und dass es uns egal ist, wem es ähnlich sieht, wie es überhaupt aussieht, dass wir uns einfach nur freuen, dass es da ist. Nach Nadirs Geburt wurde alles zur Erschöpfung. Erschöpfung im Park, Erschöpfung über den bekleckerten Teppich im Wohnzimmer, Erschöpfung bei der Mütterberatungsstelle. Bevor er geboren wurde, hatten sie ausgemacht, dass er mindestens 2 Jahre gestillt würde, denn im Internet stand, das würde speziell die Knochen und die Selbstsicherheit des Säuglings stärken. Aber nach 5 Wochen sagte Ruti, dass Nadir in ihre Brustwarzen biss wie ein Dachs und dass man ihn auf die Flasche umstellen müsse. Von dem Moment an, als er aus der Flasche trank, wechselten sie sich mit dem Füttern ab. Und anstatt dass nur Ruti zusammenbrach, waren nun beide am Ende. »Das ist nur in den ersten paar Monaten so«, tröstete sie die lächelnde Schwester mit den gelben Zähnen in der Mütterberatungsstelle. »In dem Moment, in dem er ein bisschen größer ist, wird er anfangen, wie ein Baby zu schlafen.« Als der Junge ein bisschen größer geworden war, wurde alles zum Ärgernis. Ärgernisse auf dem Weg zur Kindergrippe, Ärgernisse beim Zubettbringen, bei den Mahlzeiten, beim Duschen Ein Ärgernis mit Ruti, die bei allem, aber auch allem, was er zu Nadir sagte, stur das Gegenteil sagte. Ärgernisse auf der Arbeit, in den Staus, auf der Heimfahrt, Ärgernisse in der Paartherapie, bei dem Therapeuten mit dem schütteren Haar, der dermaßen überheblich und mitleidig über ihre Beziehung sprach, dass es sich manchmal anhörte, als rede er von einer unheilbaren Krankheit. 500 Schekel bezahlten sie, 500 Schekel für die als Ratschläge getarnten Beleidigungen, mit denen der kahl werdende Therapeut immer wieder ihre Ehe niedermachte. 500 Schekel jede Woche. Unbegreiflicherweise funktionierte es. Als Nadir zum Militär eingezogen wurde, wurde alles zu Angst. Angst vor den Tagesnachrichten im Radio, vor Sendungsunterbrechungen in den Nachrichtenprogrammen im Fernsehen, vor Notfallmeldungen in der App des Krisenstabs, Angst, wenn Nadir in der Basis war, Angst, wenn er mit Kameraden am Wochenende etwas trinken ging, Angst, wenn er Ruti auf eine WhatsApp-Nachricht nicht antwortete, Angst vor der globalen Erderwärmung, Angst vor einem Erstarken der Hisbollah, vor Virussen, vor E-Rollern, die viel zu schnell auf dem Bürgersteig rasten, vor Politikern, die von der Ewigkeit Israels sprachen, ohne einem wirklich in die Augen zu schauen. Aber dann, nach 3 langen Jahren, fand auch das ein Ende, und als Nadir aus der Armee entlassen wurde, ging er auf seine große Auslandsreise nach dem Militär und fuhr durch Amerika. Auf der Reise begann er, Kosmetikprodukte vom Toten Meer an mobilen Ständen zu verkaufen, zusammen mit Yaki, einem aalglatten Israeli, den er im Haus der Lubavitcher Hasiden in Miami getroffen hatte. Es lief ziemlich gut, und nach ein paar Monaten zog Nadir mit einem Mädchen namens Georgina zusammen, von der Ruti und er nur 2 Dinge wussten, dass sie einen Master in Gender Studies hatte und keine Jüdin war. Als ihre Enkelin geboren wurde, war es reine Frustration, vielleicht nicht ganz und gar, denn es lag auch ein Hauch von Glück darin. Es gibt nichts, was Großeltern mehr Freude macht, als ihre winzige Enkelin in die Luft zu schwingen und ihr mit dröhnender Stimme zu befehlen, »Sag Opa, Opa!« Wenn sich diese Enkelin aber in einer progressiven Kleinkindkrippe in einem Vorort von Columbus, Ohio befindet, kommt man allerdings nicht wirklich oft dazu, sie in die Luft zu schwingen. Und es ist frustrierend, sie nicht jede Woche zu einem Ausflug in den Park mitzunehmen, frustrierend zu versuchen, sie per Zoom zum Lachen zu bringen, frustrierend, 14 Stunden zu fliegen, nur um einmal Kuckuck mit ihr zu machen und zu hören, wie Georgina sagt, es sei schon spät und das Kind sei müde, um dann mit einem Uber-X-Taxi, mit einem Fahrer, der nach Knoblauch stinkt, ins Hotel zurückzufahren. Nach Rutis Tod wurde alles, ehrlich gesagt, nachdem sie gestorben war, wusste er die meiste Zeit nicht mehr, was es wurde. Die Ärzte sagten, das sei das Alter und ganz natürlich oder vererbt. Oder es handele sich um ein unerklärliches, seltenes Phänomen. Er erinnerte sich nicht, was sie genau sagten, außer dass man nichts dagegen tun könne. Und mit diesem löchrigen Gedächtnis wurde sein Leben zu einer Art dünnem, klebrigen Brei von allen möglichen Dingen, Geschehnissen, die ihn im Moment überfluteten und im nächsten Augenblick nicht mehr da waren. Einmal alle 2, 3 Jahre kamen Nadir und Georgina nach Israel und besuchten ihn im Altersheim. Manchmal wusste er nicht mehr, wer sie waren. Manchmal erinnerte er sich noch, dass Nadir sein Sohn und Georgina seine Schwiegertochter waren, vergaß aber, dass er eine Enkelin namens Rose hatte, die nach einer berühmten Amerikanerin benannt worden war, die mit jemandem im Autobus gestritten hatte, und nicht nach seiner Großmutter Reisel. Und in den spärlichen Momenten, in denen er sich trotz allem an seine süße Rose erinnerte, war er auch klar genug im Kopf, sich daran zu erinnern, dass sie aus allen möglichen politischen Gründen, die ihr veganer Freund, den sie im College kennengelernt hatte, ihr in den Kopf gesetzt hatte, nicht nach Israel kam. Doch auch in seinen wachsten Momenten erinnerte er sich nicht wirklich an die Gründe, die Rose von seinem Land fernhielten und in welchem Land genau er lebte. Nachdem er gestorben war, wurde alles zunicht. Nicht Schmerz, nicht Langeweile, nicht Angst, nicht Frustration, nicht Glück. Ein einziges großes Nicht. Eine Art riesiges Nichts, das alles füllte oder vielleicht richtiger alles leerte und nicht einmal ein Tohuwabohu zurückließ, nur die Geister von Ruti und ihm, die darüber schwebten, und Finsternis auf Erden. Und Ruti sprach, es werde Licht. Er nickte hoffnungsvoll. Ein bisschen Licht wäre ganz nett.
Genesis Kapitel 0, eine Erzählung von Edgar Kehret, gelesen von Jens Harzer. Der Bayern 2 Podcast Buchgefühl mit Edgar Kehret und seinem Storyband Starke Meinung zu brennenden Themen. Im hebräischen Original Autokorrektur, übersetzt von Barbara Linner. Manche der Geschichten von Edgar Kehret spielen in unserer Gegenwart. Mitzwa zum Beispiel handelt von Jungs aus Tel Aviv, die mit Drogen experimentieren und davon träumen, fantastischen Sex mit schönen Frauen zu haben. Andere Texte führen in eine nähere Zukunft und zu ihren angeblichen Verheißungen oder in künstliche Welten wie ein Metaversum. Gleich die erste Erzählung, eine Welt ohne Selfie-Sticks, wäre ein schönes Beispiel. Wir sind in einer TV-Show unterwegs. Die Teilnehmer werden in ein Paralleluniversum geschickt, eine Welt, die ganz und gar der ihrigen gleicht. Wenn sie herausfinden, was dort in dieser Welt fehlt, kommen sie zurück. In diesem Fall gibt es eine schöne und gleichzeitig böse Pointe. Von Edgar Kehret wollte ich wissen, was macht die Auseinandersetzung mit diesen technischen Parallelwelten mit künstlicher Intelligenz und anderem so spannend?
I think that the thing with the metaverse and parallel universes,
Parallelwelten, darunter das Metaversum, sind wie eine Allegorie oder Metapher. Sie schaffen eine technologische Grundlage, mit der wir eine Welt imaginieren können, die der unsrigen ähnelt, die aber trotzdem eine andere ist. Was früher als Science Fiction galt, wird nun eine ganz reale Option. Es macht mir großen Spaß, darüber zu schreiben. Und das Thema der künstlichen Intelligenz ist besonders spannend, aus mehreren Gründen. Es ist vermutlich die wichtigste Entdeckung der Menschheit seit der Entdeckung des Feuers. Man kann die KI ebenso als Alternative zum menschlichen Denken betrachten und ebenso als einen Kern dessen. Vielleicht sind wir ja selbst eine Art KI mit Bugs, also mit Programmierstörungen, wie zum Beispiel Gefühle, Gedanken, dem Bewusstsein zur Transzendenz. In dem Augenblick, in dem diese Bugs behoben werden, verlieren wir diese Fehler.
But the moment it will be debugged, we will just get rid of those. This kind of existence of AI.
Dieser Blick auf die künstliche Intelligenz eröffnet also eine Perspektive, die unsere Menschlichkeit als Fehler erscheinen lässt und nicht als Fortschritt. Die Kombination von KI und Menschlichkeit führt zu neuen Fragen. Was bedeutet es, in einer solchen Welt menschlich zu sein?
What does it mean to be human?
Eine von mehreren wichtigen Fragen, die Sie stellen, Edgar Kehret. In Ihren Texten gibt es auch Außerirdische, die etwa auf die Erde kommen, um Miron zu hören. Miron erzählt in den Ruinen des Theaters von Ramat Gan, das ist ihre Geburtsstadt in Israel, die Geschichte von Romeo und Julia. Und wir befinden uns in dieser Geschichte auch in einer zerstörten Welt. Edgar Kehret, wie ist diese Erzählung entstanden?
I think that the story kind of
Eine Frage hat mich zu dieser Story geführt. Wenn es unendlich viele Rassen gäbe, wofür wäre die Menschheit dann berühmt? Was ist das Geheimrezept unserer Spezies? Was macht gerade uns aus? In der Story besuchen Außerirdische eine abgelegene Stadt im Nahen Osten. Sie wollen wissen, was allein die Menschheit auszeichnet.
Gleichzeitig zeigt die Erzählung auch, was Kunst und Literatur können. Miron, der Führer der Außerirdischen, erzählt ihnen die Geschichte von Romeo und Julia.
Die Außerirdischen interessieren sich für die Geschichte der Menschheit und die damit verbundene geografische Entwicklung der Erde. Aber eigentlich hat es ihnen eine Liebesgeschichte angetan. Sie sind gekommen, um eine Liebesgeschichte zu hören.
Das entdecken Leserinnen und Leser selbst. Mit dem Blick in die nahe Zukunft ist natürlich auch verbunden ein Blick auf unsere Zeit, auf die Ära des späten Kapitalismus mit all seinen seltsamen Versprechen und Entwicklungen. Die Zukunft ist nicht, was sie einmal war. Die zweite Erzählung, die wir hier vorstellen, handelt von einer tollen Erfindung. Es geht um Zeitreisen, um einen alten Traum der Menschheit und damit auch um das Leben im späten Kapitalismus, um seine Mechanismen. Edgar Kehret, was macht es spannend, da schreibend genauer hinzusehen?
I started thinking about this story. When I saw this kind of new space programs,
die Auseinandersetzung mit dieser Story begann, als ich von den neuen Raumfahrtprogrammen erfuhr, die Elon Musk, Jeff Bezos und andere Superreiche anbieten. Du beginnst zu grübeln. 1968 ist der Mensch zum ersten Mal auf dem Mond gelandet. Und was passiert jetzt? In gut 50 Jahren wurde nicht zuerst die Raumfahrttechnologie weiterentwickelt. Es wurde vielmehr überlegt, wie man Geld damit verdienen kann, wenn man in den Weltraum fliegt. Wir lassen reiche Leute dorthin fliegen und Selfies machen, bevor es für sie zurück auf die Erde geht. Der Flug ins All dient nicht dem Fortschritt der Menschheit. Vielmehr geht es darum, wie einige wenige damit viel Geld verdienen.
Because of the fact that when you travel in time, your mass changes.
In der Story wird die Zeitreise zudem als attraktive Form der Diät angeboten. Denn das Gewicht der Reisenden reduziert sich. Das zeigt für mich einmal mehr, wie der Kapitalismus unsere Auseinandersetzung mit der Realität verzerrt. Wir können hier auch über künstliche Intelligenz sprechen. Sie ist doch eigentlich das Beste, was die Menschheit hat, um ihre Probleme zu lösen. KI könnte Krebs heilen. Sie könnte dabei helfen, Zivilisationen an anderen Orten zu errichten oder uns zu ernähren. Aber was machen wir? Wir zerteilen die KI in Millionen kleine Teile, damit ein Kind sie bitten kann: Zeichnest du ein Eichhörnchen auf einem Roller? Und warum? Weil das beste Geschäftsmodell ist. Anstatt die Menschheit voranzubringen, wird KI verschwendet, damit jemand noch mehr Euro oder Dollar verdienen kann. Und das ist die traurige Seite der Menschheit. Wir bauen immer wieder Werkzeuge, um irgendwo hinzukommen. Und unterwegs werden die Werkzeuge selbst zum Zweck.
Turned and become the purpose.
Der Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch mit Edgar Kehret und seinem Prosaband Starke Meinung zu brennenden Themen. Bei Aufbau erschienen und aus dem Hebräischen übersetzt von Barbara Linner. Die Zukunft ist nicht, was sie einmal war, heißt diese Geschichte über die Möglichkeit, in der Zeit zu reisen und das Leben im späten Kapitalismus. Es liest Jens Harzer.
Im Winter des Jahres 2038 gelang es Ira Pranab Leibovich, dem bekannten jüdisch-indischen Guru und Physiker, zu beweisen, dass Zeitreisen machbar waren. Es war nur ein kleiner Schritt von der Theorie zur Praxis, und innerhalb eines knappen Jahres gelang es Leibovich, den Prototyp einer Zeitmaschine zu bauen. Der Prototyp wurde sofort von SpaceX gekauft, wo man die Goldgrube des Weltraumtourismus ausgeschöpft hatte und nun erwartete, dass Zeittourismus das nächste große Ding sein würde. Dem Projekt TimeX gelang es, innerhalb von weniger als 24 Stunden 1 Trillion Dollar zu mobilisieren, Doch trotz des enormen Potenzials hatte die Firma, die einen Menschen an jeden Punkt der Zeit in der Zukunft wie in der Vergangenheit schicken konnte, Schwierigkeiten, Kunden zu akquirieren. Der hauptsächliche Grund für den Fehlschlag war, dass die Technologie es zwar ermöglichte, die Kunden an jeden gewünschten Punkt der Zeit zu entsenden, man jedoch nicht wirklich wusste, wie man sie danach in die Gegenwart zurückbefördern sollte. Das erschwerte die Vermarktung von Zeitreisen als touristisches Abenteuer und nicht als permanente Umsiedlung beträchtlich. Ein weiteres Problem war, dass die Technologie, die Prana Bleibowitsch entwickelt hatte, auf der Konversion von Masse in Energie basierte, was bei den Reisenden dazu führte, dass sie an Körpergewicht verloren, wenn sie in die Vergangenheit geschickt wurden, und zunahmen, wenn sie in die Zukunft befördert wurden. Je weiter der Zeitpunkt, an dem der Reisende in der Vergangenheit eintraf, von der Zeit, aus der er kam, entfernt war, desto gravierender wurde der Verlust an Masse, und in Extremfällen konnte das sogar das komplette Verschwinden des Reisenden bewirken. Bis zum Jahre 2040 schaffte es TimeX, 3/4 seines Unternehmenswerts einzubüßen und an den Rand des Bankrotts zu geraten, doch gerade bevor der Vorhang über der kommerziellen Zeitreise fiel, gelang es ihnen mit einem genialen Schritt, das Blatt komplett zu wenden und zu einer der profitträchtigsten Firmen der Welt zu werden. Wie ein geübter Judokämpfer, der dazu ausgebildet ist, die Kraft seines Gegners zu nutzen, um ihn auf die Matte zu werfen, gelang es TimeX, aus den sauren Zitronen von Raum und Zeit, die ihnen Leibowitschs Zeitreisetechnologie aufgezwungen hatte, eine süße, geldtriefende Limonade zu gewinnen. Alles, was nötig war, um die Aktie hochschnellen zu lassen, war, der Firma ein neues Label zu verpassen. Sie nannte sich nun SlimX, und in ihrer neuen Kampagne wurde der Aspekt der Zeitreise völlig in den Hintergrund gedrängt und die Betonung auf das Potenzial der Gewichtsabnahme gelegt. Die Welt, die noch nie auf eine derart wissenschaftliche und exakte Diät gestoßen war, verliebte sich sofort in das neue Modell. Die potenziellen Kunden, die sich auf der Website der Firma einloggten, mussten nur ihr aktuelles Gewicht und erwünschtes Zielgewicht angeben und erhielten sofort den historischen Zeitpunkt, an den sie sich schicken lassen sollten. Parallel dazu machte die Firma dem an Untergewicht leidenden Teil der Gesellschaft versuchsweise das Angebot, in eine Zukunft geschickt zu werden, in der sie ihr Idealgewicht erreichen würden, doch diese Produktlinie scheiterte, anscheinend weil aus Sicht des kommerziellen Mainstreams sowohl Gewichtszunahme als auch die Zukunft abschreckend wirkten. Die meisten Leser werden noch einige gute Jährchen hinter sich bringen müssen, bis sie dieses einzigartige technologische Wunder erleben und vielleicht sogar daran teilnehmen können, doch seine Auswirkungen genießen wir bereits heute. Denn wer sind wohl Jeanne d'Arc, Leonardo da Vinci, Ludwig Wittgenstein und Steve Jobs, wenn nicht ein Haufen von Dickwänsten aus der Zukunft, die ein ums andere Mal erfolgreich bewiesen haben, dass es viel einfacher ist, der Welt seinen Stempel aufzuprägen, als kein süßes Zeug mehr zu essen. Und fast ironischerweise wurde auch Ira Prana Bleibowitsch selbst Kunde von SlimX. Der bahnbrechende Wissenschaftler, der sich jahrelang geweigert hatte, selbst eine Zeitreise zu wagen, beschloss, zu guter Letzt, aus rein diätischen Erwägungen, sich in die Vergangenheit befördern zu lassen. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft bat Leibowitsch, in den Nahen Osten geschickt zu werden. Er wusste, dass er, um das extreme Abmagerungsniveau zu erreichen, von dem er immer geträumt hatte, gezwungen sein würde, an den frühesten Zeitpunkt in der Vergangenheit zurückzukehren, zu dem ein Mensch jemals geschickt worden war. Sein technisches Team versuchte, ihn zu überreden, einen näheren und bekannteren Zeitpunkt zu wählen, der ihm zwar ein kleines Bäuchlein beließe, ihn aber nicht durch einen Zeitsprung von über 2000 Jahren gefährden würde. Doch trotz ihrer überzeugenden Argumente blieb Leibovitz dabei. Der Vater der ambitioniertesten Erfindung in der Geschichte der Menschheit hatte nicht im Sinn, in die Vergangenheit zu reisen, um ein bisschen Gewicht zu verlieren. Er wollte in die Vergangenheit reisen, um dünn zu sein, so dünn wie nur möglich, ohne ein einziges überflüssiges Gramm Fett und mit leichten Füßen, leicht genug, um sogar übers Wasser gehen zu können.
Eine Erzählung von Edgar Kehret zu finden im jüngsten Prosaband »Starke Meinung zu brennenden Themen« im hebräischen Original »Autokorrektur«. Edgar Kehrets Erzählungen zeugen immer wieder von einem Wunder. Wir folgen großen Geschichten, das manchmal aber nur auf gerade zwei Seiten. Zu den vielgestellten Fragen an den Schriftsteller gehört wohl auch die, was macht gerade den Reiz am Schreiben einer Kurzgeschichte aus im Gegensatz zum Roman? Vielleicht kann ich sie so stellen, all die Erzählungen von Edgar Kehret im Kopf. Inwiefern bietet gerade diese Form eine Möglichkeit, auf die schwierige Wirklichkeit unserer Zeit zu reagieren, auf all die Brüche, Friktionen und die Unmenschlichkeit? Was, Edgar Kehret, kann die Kurzgeschichte in einer Welt wie der unsrigen eröffnen?
So, I write short stories because for me, writing a story is like exploding.
Ich schreibe Kurzgeschichten, weil Schreiben für mich wie eine Explosion ist. Und ich weiß nicht, wie das langsam geschehen könnte. Die Story passt in ihrer Form gut zu unserer Zeit, denn wir leben in einer mehr und mehr dekonstruierten Realität. Es ist heute immer schwerer, Erzählungen und Narrative zu konstruieren. Wenn du zum Beispiel in den 1940er Jahren gelebt und dich mit jemandem unterhalten hättest, dann würdet ihr über den Zweiten Weltkrieg sprechen. Heute dagegen kannst du mit Begeisterung oder Angst über den Krieg von Russland in der Ukraine sprechen, über den Krieg in Gaza und ebenso darüber, dass Portugal auf einmal keinen Strom mehr hat und Spanien kein WLAN oder dass Trump Steuern erhebt. Es gibt keine zentrale große Geschichte mehr. Alles ist zerbrochen in lauter kleine Handlungsmomente, wie in einer schlechten Netflix-Serie. In der einen Folge kämpfst du gegen Roboter, in der nächsten gegen Außerirdische. Dann wieder kommt eine Seuche. Es ist, als ob wir die eine Geschichte verlieren und nur noch Fragmente haben. Eine ehrliche Art, diese Realität zu charakterisieren, ist in meinen Augen, diese Fragmente und kleinen Geschichten zu sammeln und sie dem Leser zu geben, mit dem Gedanken, hier, bau dir selbst daraus etwas zusammen. Wir können dir kein vollständiges Bild geben.
Edgar Kehret, für mich liegt das Wunder der Form auch darin, dass auch all die Dinge da sind, die gar nicht ausgesprochen werden im Text. Sie sind aber eben da. Ich musste beim Lesen natürlich auch an Hemingways berühmten Vergleich der Kurzgeschichte mit einem Eisberg denken. Wir sehen das, was über Wasser ist, das andere ist unsichtbar, aber eben auch da. Inwiefern beschäftigt Sie eine solche Frage beim Schreiben, der Blick auf all das, was da unausgesprochen bleibt?
For me, I think writing a story is very much like dreaming, you know, or surfing.
Für mich gleicht das Schreiben einer Story dem Träumen oder Surfen. Die Idee dabei, du gibst ein gewisses Maß an Kontrolle auf, um Orte zu entdecken oder zu erreichen, die du sonst nicht erreichen würdest.
have gotten to otherwise. So I think that it's crucial for me that when I write a story,
beim Schreiben einer Story ist es für mich nicht entscheidend zu wissen, worum es geht. Wenn ich das weiß, wäre das Schreiben eine lästige Pflicht. Es geht vielmehr darum, sich zu verlieren und etwas in der Geschichte zu finden. Wenn das gelingt, dann gibt es der Leserin oder dem Leser die Möglichkeit, in der Erzählung Halt zu finden, zusammen mit dem Autor und auch Verständnis. Der Schriftsteller ist kein Reiseführer mit einem Regenschirm, der sagt, das hier ist wichtig. Vielmehr geht es darum, dass sich der Autor und der Leser gemeinsam in der Story verlieren und dass sie beide gemeinsam nach einem Ausweg aus dem Text suchen.
Also folgen wir Ihnen, dem Schriftsteller Edgar Keret. Ich kann mir vorstellen, dass es auch viel Freude macht, mit den Themen und ebenso mit der Form zu spielen. Das Spielen ist schon auch wichtig, oder?
Yes, I think that the strongest feeling that the world right now gives me.
Das stärkste Gefühl, das die Welt im Augenblick in mir hervorruft, ist Machtlosigkeit. Schaust du zum Beispiel auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück, dann war der Mensch wie ein Gott, der Wissen sammelt und die Fragen der Existenz beantworten will. Heute betrachte ich den Menschen eher als einen Gott ohne Macht. Jeder von uns sieht beständig alle Ungerechtigkeiten, allen Schmerz der Welt, alles Leid. Und gleichzeitig haben wir überhaupt keine Macht, daran etwas zu ändern. Wir wissen, was falsch läuft, aber wir können nichts dagegen tun. Und das ist das Schöne an der Kunst, an der Fiktion. Sie schafft einen Spielraum, in dem wir die Welt um uns herum tatsächlich beeinflussen können. Wir können wirklich etwas in Bewegung setzen. Die Kunst schafft eine eigene Realität. In ihr können wir, wie etwa ein gläubiger Mensch im Gebet, durch das Erzählen verstehen, was uns belastet, wovor wir Angst haben, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehnen. Die Kunst ist eigentlich ein Werkzeug zur Selbsterkenntnis. Sie verhindert, dass wir von den vielen Ereignissen mitgerissen werden, die mit unglaublicher Geschwindigkeit auf uns einprasseln.
Die dritte Erzählung von Edgar Keret, die wir hier vorstellen wollen, heißt »Draußen«. Für mich ist sie eine der dunkelsten Erzählungen in Autokorrektur, was nicht heißt, dass die anderen weniger dunkel wären. Hier aber spüre ich dennoch einen besonderen Sound. Diese Erzählung draußen handelt von dem Moment, der auf einen langen Lockdown folgt, nach 120 Tagen. Es geht um die ersten Schritte nach draußen. Edgar Keret, was hat Sie interessiert, darüber zu schreiben?
Während der Corona-Pandemie habe ich das normale Leben vermisst. Gleichzeitig hatte ich auch die Möglichkeit, über all meine Aktivitäten vor dem Lockdown nachzudenken. Da gibt es zum Beispiel eine Tante, die du nicht besonders magst, die du aber an jedem Schabbat besuchst. Und plötzlich geht das nicht mehr. Und dann fragst du dich, wenn der Lockdown vorbei ist, werde ich sie wieder besuchen müssen? Oder muss ich wieder zur Arbeit gehen? Muss ich all das wieder machen? Das bringt dich in eine sehr existenzielle Situation. In meiner Story wird es zum Problem, dass nach dem Ende der Ausgangssperre niemand mehr sein Haus verlassen will. Meine Figuren haben sich an diese isolierte, sichere Art des Daseins gewöhnt. Sie müssen sich mit niemandem auseinandersetzen, nur mit sich selbst.
But just with yourself.
Und Sie müssen sich fragen, handle ich auf menschliche Weise? Aber das müssen die Leserinnen und Zuhörer selbst entdecken. Jens Harzer liest die Kurzgeschichte »Draußen« von Edgar Keret.
Bereits 3 Tage, nachdem die Ausgangssperre aufgehoben wurde, war klar, dass niemand die Absicht hatte, das Haus zu verlassen. Nach so langer Zeit zu Hause hatten sich die Menschen schon daran gewöhnt, nicht zur Arbeit zu gehen, nicht ins Einkaufszentrum, nicht im Café mit einer Freundin zu sitzen, nicht auf der Straße plötzlich eine schweißnasse Umarmung von jemandem abzubekommen, der mit einem beim Militär gewesen war. Die Regierung ließ den Leuten noch ein paar Tage Zeit, um sich zu akklimatisieren, doch als man begriff, dass sich an der Lage nichts ändern würde, blieb ihnen keine andere Wahl. Polizei und Militärtrupps begannen an die Türen zu klopfen und den Bürgern zu befehlen, herauszukommen und zur Routine zurückzukehren. Aber nichts zu machen. Nach 120 Tagen Isolation ist es nicht immer leicht, dich daran zu erinnern, was genau du vorher gearbeitet hast. Nicht, dass du es nicht versuchen würdest. Es war irgendwas mit einer Menge wütender Menschen, die Schwierigkeiten mit Autoritäten hatten. Vielleicht eine Schule oder ein Gefängnis. Du hast eine dumpfe Erinnerung an einen Jungen mit Schnurrbartansatz, der einen Stein nach dir warf. Vielleicht bist du ja eine Sozialarbeiterin. Du stehst auf dem Gehsteig, draußen, vor deinem Haus, und die Soldaten, die dich hinaus begleitet haben, geben dir zu verstehen, dass du dich in Bewegung setzen sollst. Also gehst du los. Aber du weißt nicht, wohin genau. Du suchst in deinem Handy nach etwas, das dir helfen würde, dich zurechtzufinden. Frühere Verabredungen, verpasste Anrufe, Adressen in deinem Verzeichnis. Auf der Straße bist du von Menschen umgeben, die hin und her laufen, zum Teil echt panisch wirken. Auch sie können sich nicht erinnern, wohin sie eigentlich gehen müssen. Oder sie erinnern sich, wissen aber nicht mehr, wie sie dorthin kommen oder was genau sie unterwegs machen sollen. Du hättest lieben gern eine Zigarette, aber du hast die Schachtel daheim vergessen. Als die Soldaten hereinkamen und dich anschrien, dass du rausgehen sollst, hast du es gerade noch geschafft, Schlüssel und Geldbörse mitzunehmen. Nicht einmal an die Sonnenbrille hast du gedacht. Du könntest versuchen, jetzt zu deiner Wohnung zurückzukehren, aber die Soldaten sind noch dort, klopfen ungeduldig an die Türen der Nachbarn. Also gehst du zum Kiosk, wo du entdeckst, dass du nur eine 5-Schekel-Münze im Geldbeutel hast. Der Verkäufer, ein hochgewachsener junger Mann, der nach Schweiß riecht, schnappt sich die Schachtel wieder, die er dir schon gegeben hat, und sagt, ich heb das hier für dich auf, an der Kasse. Und als du ihn fragst, ob du mit Kreditkarte bezahlen könntest, grinst er, als ob du ihm einen Witz erzählt hast. Als er dir die Schachtel weggenommen hat, hat dich sein Handrücken, behaart wie eine Ratte, berührt. 120 Tage sind vergangen, ohne dass dich irgendjemand berührt hat. Dein Herz klopft vor Angst. Die Luft pfeift durch deine Lungen und du weißt nicht, ob du durchhalten wirst. Beim Geldautomaten sitzt ein magerer Mann in schmutzigen Kleidern mit einer Blechtasse neben sich. Was man in solchen Fällen machen muss, ausgerechnet daran erinnerst du dich. Du gehst mit beschleunigtem Schritt an ihm vorbei, und als er dir mit gebrochener Stimme erzählt, dass er schon seit 2 Tagen nichts gegessen hat, schaust du wie ein Profi in die andere Richtung, um jeden Blickkontakt zu unterbinden. Es gibt nichts zu befürchten. Es ist wie mit dem Fahrradfahren. Der Körper erinnert sich an alles. Und das Herz, das weich geworden ist, als du allein warst, wird sich innerhalb kürzester Zeit wieder verhärten.
Draußen, eine Kurzgeschichte von Edgar Kehret, gelesen von Jens Harzer. Diese und die anderen Stories aus Edgar Kehrets Prosaband »Starke Meinung zu brennenden Themen« finden Sie als Hörbuch in der ARD Audiothek, in einer gemeinsamen Produktion von HR, MDR und NDR. Der Podcast Buchgefühl, heute mit Auszügen aus diesem großen Hörbuch, mit den Stories eines der wichtigen Erzähler unserer Zeit. Edgar Kehrets Buch ist bei Aufbau erschienen, in der Übersetzung von Barbara Linner. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages und der 3 Rundfunkanstalten dürfen wir diese Lesung hier präsentieren im Bayern 2 Podcast Buchgefühl. Bei unserem Gespräch, aufgezeichnet vor dem Beginn des Krieges zwischen Israel und Iran, wollte ich von Edgar Kehret auch dieses wissen. Inwiefern kann ihm das Schreiben auch Trost geben, gerade in einer Welt, in der es eine so große Herausforderung ist, zu überleben, wie es sinngemäß in einer der Geschichten heißt?
Well, I think that I learned to tell stories from my parents. Both of them were Holocaust survivors.
Das Geschichtenerzählen lernte ich von meinen Eltern. Beide haben den Holocaust überlebt. Mein Vater sagte mir immer, wenn du die Welt um dich herum nicht verändern kannst, verändere die Welt in deinem Geist. Und er sagte, das macht dein Leben nicht besser, aber es wird dich daran erinnern, dass es etwas gibt, das über die Realität hinausgeht, in der du lebst. Mein Vater erlebte den Zweiten Weltkrieg und unmenschlichste Situationen. Die Fähigkeit, sich eine andere Welt vorstellen zu können, half ihm, all das zu überleben. Ich selbst habe manchmal das Gefühl, in dieser Welt zu ertrinken, besonders in der Region, in der ich lebe. Es gibt so viel Gewalt, Grausamkeit und Unmenschlichkeit. Und ich fühle, ich kann nichts dagegen unternehmen. Wenn ich mir aber vorstellen könnte, dass es etwas anderes gibt und mir das vor Augen führe, wäre das der wirksamste Protest oder Aktivismus. Es wäre ein Zeichen, das auf einen neuen und anderen Ort verweist.
To a new and different place.
Das Schreiben, Edgar Keret, wäre damit auch eine Art künstliches Metaversum, eine Parallelwelt, oder?
Yes, for sure, because
auf jeden Fall. Denn wie gesagt, das stärkste Gefühl, das ich heute habe, ist, dass ich von der Realität hinterhergezogen werde. Ich schalte mein Telefon an, lese die Nachrichten und ich weiß, wie meine Geschichte heute aussehen wird. Und ich brauche das Gefühl, daraus auszubrechen. Ich will sagen, ich interessiere mich nicht nur für die Welt da draußen und die Narrative, die mir in den Medien oder in WhatsApp-Gruppen präsentiert werden. Ich interessiere mich ebenso für meine innere Geschichte. Und für die Suche dieser inneren Geschichte braucht man Imagination. Es ist, als halte man sich irgendwo fest, um nicht zu fallen, etwa an einem Geländer. Und dann lässt du plötzlich los und schaust, wohin die Fantasie dich führt. Das wird immer ein wahrhaftigerer und authentischerer Ort sein, als der Ort, an dem du zuerst gewesen bist.
Der israelische Schriftsteller Edgar Keret und sein Prosaband Starke Meinung zu brennenden Themen. Eine Begegnung im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Verbunden mit einer großen Hoffnung. Menschlich zu bleiben in einer Zeit großer Unmenschlichkeit. Nils Beindker sagt, danke für Ihr Interesse.